Wir wollen heute die Verse 3 bis 11 eigentlich betrachten. Wir werden, ich sehe hier bis 10, aber wir werden ein bisschen da in Vers 11 auch hinein. Bevor wir das aber tun, lass uns ganz kurz wiederholen. Immer wichtig, im Zusammenhang Kontext zu betrachten, nicht einfach jede Stelle als alleinstehende Stelle zu betrachten. So, wir haben bis jetzt klar und deutlich gesehen, wer Jesus Christus ist. Dieses Buch sagt uns wunderbar seine Gnade. Ich glaube, es halt jetzt dann wieder ein bisschen da. Elias, kannst du vielleicht schauen, ist diese Rode-Mikro eingeschaltet oder die vielleicht auch die Instrumente? Ich glaube, das ist, ja, jetzt ist schon besser. Dankeschön. Also, wir haben gelernt und gesehen. Ich glaube, heute ist nicht der Techniktag. Also wir hatten von vorne bis hinten heute Schwierigkeiten mit unserer Technologie. So, was ist jetzt da passiert? Egal, es ist Christus, soll das sein. Und wir haben gesehen in Kapitel 2, Vers 6, dass Jesus der Christus ist. Da werden seine Namen dargestellt. Gehen wir das wieder kurz durch. Christus bezieht sich auf diesen Zeitfaktor. Gott hat einen Plan für diese Welt. Er ist der Gesalbte, der Messias. Seit Anfang an hat Gott einen Erlöser, einen Gesalbten, einen Weg aus der Sünde vorgesehen. Und er ist Christus. Er ist Jesus, die Name, die Jesus bekommen hat, als er geboren wurde. Jesus heißt Yahweh rettet. Er ist der Retter. Wovon rettet er uns? Den Tod. Warum sterben wir? Der Lohn der Sünde ist der Tod. Sünde hat diese ganze Schwierigkeiten in diese Welt hineingebracht. Und Gott hat in seiner Gnade gesagt, Sünde und böse Menschen, die einander so schlecht behandeln, die dürfen nicht einfach bis in der Ewigkeit weiterleben. Es gibt ein Ablaufdatum. Aber in dieser Zeit, wo sie leben, haben sie die Möglichkeit, einen zweiten Geburt zu erleben, die neue Geburt in Christus, Erlösung zu erleben. Jesus gibt diese Rettung. Jesus macht es möglich, dass wir befreit sind von Sünde, die Auswirkungen der Sünde. Er ist der Christus, er ist auch Jesus, der rettet, und er ist der Herr. Er ist nicht einfach jemand, der bei den anderen auch mitmischt und sagt, ja, ich biete euch Folgendes an, aber schau mal auch dort drüben, schau mal die anderen Glaubensrichtungen an, die bieten auch was an. Sucht euch einfach aus, was ihr möchtet. Wir sind alle gleich. Nein, er ist nicht einfach einer von vielen. Kolosserbrief macht das ganz, ganz klar, wenn er sagt, in ihm sind wir erschaffen und wir bestehen auch in ihm. Er ist die ganze Grundlage und derjenige, der uns am Leben erhält. Er ist der einzige Gott. Das ist die klare Lehre der Bibel. Es ist auch die klare Lehre, die Jesus gesagt hat. Jesus hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, nicht ich biete das an. Er sagte nicht, ich biete euch die Wahrheit an. Er sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus selbst behauptete, mehr als bloß eine Lehre zu verbreiten, weiterzugeben, sondern er behauptete, selbst die Quelle dieser Sachen zu sein. Und da merken wir, dass Jesus selbst diese Autorität hat. Es gibt nur einen König aller Könige. Er ist nicht ein König unter vielen. Und wenn er eines Tages zurückkommt, das ist, was er auch versprochen hat, dass er eines Tages zur richtigen Zeit zurückkommt. Wenn er zurückkommt, kommt er nicht, um zu verhandeln. Er wird nicht die verschiedenen Länder-Oberhäupter zusammenrufen und sagen, du lass uns ein Abkommen machen. Er kommt zurück und sagt, ich komme zurück und werde das, was mir gehört, jetzt wieder übernehmen. Und jetzt folgt ihr das, was gerecht ist, nach. Er kommt als Richter und als König. Wann passiert das? Das weiß der Herr genau, aber es wird passieren. Genau wie damals sie auf sein erstes Kommen gewartet haben und nicht genau wussten. Sie haben die Zeichen gesehen. Sie wussten auch, es ist bald. Wir wissen halt nicht genau, wie bald. Und dann ist er gekommen. Genau zur richtigen Zeit. So wir sehen, wer Christus ist. In Christus werden wir zur Fülle gebracht. Es gibt keine andere Quelle, wo wir die Fülle des Lebens bekommen können. Alles andere enttäuscht. Vor allem mit der Zeit. Mit der Zeit. Also du, vielleicht macht es Spaß am Anfang, aber mit der Zeit merkst du, da ist nicht die Quelle der Freude und des Friedens. Ich brauche etwas, das bleibend ist, etwas, das diese Welt übersteigt. So, wir merken, dass Jesus wirklich alles ist, was wir brauchen. Wir haben dann die Räuber betrachtet, Ritualismus und eben Gesetzlichkeit und Mystizismus. Diese Dinge geben uns keine Orientierung. Und wir lehnen das ab und holen eine neue Orientierung nur in Christus. Er ist unsere neue Orientierung. Welchen Weg gehen wir? Wir folgen Christus nach. Deswegen ist dieser Missionsbefehl in Matthäus 28 nicht, geht hinaus und macht sie gläubig. Das ist nicht, was Jesus sagte. Was sagt er? Geht hin und macht sie zu Jüngern, Nachfolger Jesu. Was ist meine Orientierung? Ich folge Jesus nach. Jesus steht im Mittelpunkt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir immer wieder betonen, Christus ist unsere Orientierung. Christus ist unsere Freude. Er ist unsere Liebe. Daher lehnen wir diese falschen Dinge ab und orientieren uns neu an das Kreuz und die Auferstehung. Woher kriege ich die Kraft? Woher bekomme ich die Annahme vor Gott? Nicht, weil ich irgendwelche Ritualen durchgemacht habe, sondern weil Christus für mich am Kreuz alles vollbracht hat. Er hat's vollbracht. Er ist meine Errettung. Okay, was noch? Wo kriege ich dann meine Erfahrung mit dem Herrn? Suche ich mystische Begegnungen mit Gott? Suche ich neue Offenbarungen? Suche ich irgendwelche Visionen oder irgendwelche neue Dinge? Nein, ich habe schon alles. Das Wort ist Fleisch geworden. Das Wort Gottes gibt mir alles, was ich brauche. Ich orientiere mich an die Wahrheit, weil Jesus ist die Wahrheit. Und er hat uns eben dieses Wort, das Wort Gottes gegeben. Mehr brauche ich nicht. Ich orientiere mich an seinem Wort und ich pflege dann mit ihm durch das Wort eine Beziehung. Und wenn ich mein Leben betrachte, ich schaue nicht einfach, was ich tue oder nicht tue und sage, jetzt bin ich ein guter Mensch, weil ich vermeide alles, was schlecht ist und versuche das zu tun, was gut ist, sondern ich schaue mein Herz an und stelle nicht nur die Frage, habe ich meinen Nachbar jetzt nicht umgebracht? Weil das ist natürlich verboten, sondern liebe ich meinen Nachbarn? Was habe ich in meinem Herzen für meinen Nachbar, der jetzt mit mir schlecht umgeht? Oder vielleicht mein Arbeitskollege? Oder vielleicht sogar der gemeine Pastor? Keine Ahnung. Aber wie gehe ich mit ihm um? Was tue ich mit diesen? Also was ist in meinem Herzen, wenn ich mit Menschen umgehe? Kindererziehung auch. Das werden wir heute auch ein bisschen genauer anschauen. Unser Ziel ist nicht einfach, unser Kinder zu sagen, mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht. Oder diese berühmte Aussage, Christen tun das nicht. Also eigentlich, wenn wir das betrachten, ich kenne manche Christen, die vieles tun, die sie nicht tun sollten. So manche Christen tun das doch. Warum tun sie das? Warum leben sie so? Sie sind ja Christen. Naja, was ist die Antwort darauf? Weil aus dem Herzen heraus kommt das, was wir tun. Und es ist für uns als Erwachsene, als Eltern eine wunderbare Möglichkeit, unsere Kinder anzusprechen und sagen, du, weißt du, okay, viele Kinder machen das, vielleicht in der Schule machen alle Kinder das genauso, aber was ist in deinem Herzen? Warum machst du das? Glaubst du, Jesus will das? Und du sprichst dann das Herz an. Die Orientierung ist nicht Verbote oder Gebote, sondern was ist in deinem Herzen? Deswegen sagte auch Paulus dass, und Jesus selbst, dass wenn man eben das Gesetz Jesu folgt, das ist Liebe. Und aus Liebe habe ich, glaube ich, hat bis jetzt niemanden gestohlen, ausgenutzt, misshandelt, gelästert. Weißt du, ich liebe dich so sehr, ich mache dich jetzt kaputt. Also das funktioniert so nicht. Okay, so das ist, wo wir bis jetzt sozusagen waren und heute kommen wir zu dann Verbote. Oh, und du sagst, siehst du, Stern, es gibt doch in der Schrift einfach Regeln. Und du musst einfach diese Regeln einhalten. Warte mal, Zusammenhang. Was haben wir hier in unserer Stelle? Das, was wir heute betrachten, ist weiterhin eine einfach praktische Lebensberatung für Nachfolger Jesu. Wir reden jetzt nicht über einfach religiöse, fromme Menschen, die irgendein Regelwerk nachfolgen. Sondern, wem folgst du nach? Und bitte sag nicht, ja, Freie Bibelgemeinde Donaustadt. Was sind wir? Wir sind ja nichts. Wir sind einfach eine kleine Erscheinung von gläubigen Menschen. Und wir alle sitzen im gleichen Boot. Du schaust einen Sünder an und ich schaue Sünder an. Und wir alle brauchen Jesus. Unsere Orientierung ist Jesus. Wir folgen Jesus gemeinsam nach. Das ist unser Ziel. Okay? Was sollen wir heute betrachten? Trenne dich von allen Hindernissen. Das ist ja nicht besonders schwierig zu verstehen, oder? Es gibt gewisse Dinge, dass wenn wir Jesus lieben und Jesus nachfolgen, wenn wir ein Herz haben, das sagt nicht bloß, ich tue, was ich will und ich möchte einfach meinen Weg gehen, sondern Jesus ist der Herr. Jesus ist alles für mich. Und ich möchte sein Wort und seinen Willen erfüllen. Das ist ja ganz, ganz normal. Das erleben wir in alle Beziehungen, glaube ich. Wenn ein Kind vom Papa gehört hat, weißt du, liebes Kind, möchte, dass du nicht von mir Geld stehlst. Das ist nicht ehrenhaft. Ich habe für dieses Geld etwas vor. Wenn du Geld brauchst, frag nach. Ich gebe dir alles, was ich geben kann und was du brauchst, aber bitte nicht einfach nehmen. Bitte nicht stehlen. Und das Kind dann sagt, Papa ist so gemein. Gib mir nur Verbote. Ich darf nicht tun, was ich tun will. Okay, und so läuft das. Jetzt hier ist die Frage, was ist im Herzen des Kindes gegenüber seinem Vater? Ist das Liebe? Ist das Hochachtung? Ist das Vertrauen? Ist das gesunde Unterordnung? Oder ist das Egoismus? Stolz? Ist das Gemeinheiten? Weißt du, das geht dann auf das Herz zurück. So, wenn Jesus sagt, hey, bitte, diese Dinge sollen in eurem Leben nicht vorkommen. Das ist nicht, weil er gemein ist. Wenn ein Vater sagt, bitte nicht stehlen, oder Junior, bitte deine kleine Schwester nicht blutig verprügeln. Okay? Ah, du bist so gemein, Papa. Nein, der Papa ist dafür da. Also er muss Ordnung und Sicherheit in der Familie dafür sorgen. So, wir müssen wirklich aufpassen. Hier ist das Problem. Du bist in Christus und du merkst, er ist alles. Und du verstehst das in deinem Kopf und du willst das. Und dann denkst du, weil er so mächtig und so Kraft ist, wird er alles machen. Und ich bleibe passiv. Aber hier hast du eine Stelle, wo Gott uns sagt, warte mal, deine Grundhaltung, dein Egoismus geht nicht einfach von alleine weg. Du musst hier auch aktiv werden. Ich gebe dir die Kraft, ich helfe dir dabei, aber du entscheidest dich für mich im Glauben, du nimmst mich an, aber dann dazu musst du gewisse Dinge in deinem Leben richtig ausschalten. So wie ein Fernseher, der Schlimmes da sendet. Nicht einfach sagen, okay, dann schaue ich was anderes an, das schlimmer ist oder weniger schlimm, sondern ich schalte das Ding aus. Und ich werde mich jetzt mit was ganz anderes beschäftigen. Wir haben hier Worte, die stark sind. Egoismus geht nicht von alleine weg. Jesus gibt dir die Kraft dazu. Aber du und ich, wir haben die Verantwortung, gewisse Dinge zu tun. Wer das Himmlische sucht, muss das Irdische ablegen. Das macht ja Sinn in vielen Bereichen, oder? Du kannst nicht Mammon und Gott gleichzeitig dienen. Du wirst einer der zwei eben verleugnen. Das ist nicht möglich. Du kannst nicht gleichzeitig deinen Weg gehen und Jesus nachfolgen. Die sind nicht die gleiche Wege. Jesus will dein ganzes Herz. So wer Christus ehren will, der geht kompromisslos gegen Sünde in seinem eigenen Leben vor. Genau das ist, was wir hier haben. Aber vergiss nicht, in diesem Zusammenhang heißt es nicht einfach, okay, ihr seid jetzt gläubig, hier sind die neuen Regeln, sondern hey, so sucht man das, was droben ist. So trachtet man nach Christus. Und die zwei Dinge passen nicht miteinander zusammen. Das eine schließt das andere aus. Wir haben neue Prioritäten, das haben wir letzte Woche betrachtet. Wir suchen, neue Lebensziele werden, also Lebensziele werden neu aufgesetzt und wir trachten. Unsere Denkweise wird auch neu geformt. Was wir denken und was wir wollen, ist neu in Christus. Alles zur Ehre des Herrn. Das haben wir in 1. Korinther 10 jetzt in der Bibelrunde Mittwochabends sehr ausführlich betrachtet. Auch wenn ich Rechte habe und Dinge sind nicht mal an sich sündig, ich stelle nicht die Frage, ist erlaubt oder nicht, sondern ich stelle die Frage, ist es nützlich? Ich stelle die Frage, werden andere Leute erbaut, wenn ich das tue? Ich stelle die Frage, lasse ich mich dadurch irgendwie beherrschen, wenn ich daran teilnehme? Gebe ich die Herrschaft in meinem Leben irgendetwas anderem ab? Das sind ganz neue Fragen. Christus ist im Mittelpunkt. So, wir suchen und wir trachten nach das, was droben ist. Letzte Woche ein Herz voller Liebe für Jesus und ein Leben in Abhängigkeit vom Geist Christi in uns. Wir sehen dann in Kolosser 3, wie das praktisch funktioniert. Und das fängt dann heute mit Verse 5 bis 11 an. Lass uns lesen. Tötet daher euer Glieder. Ui, das ist ein starkes Wort. Das sagt nicht, versuch gegen deine Glieder irgendwas zu machen. Mach Kompromisse mit deinen Gliedern. Oder weißt du, sei nicht so streng mit deinen Gliedern. Tötet. Ui. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes. Das böse Wort wieder. Zorn. Ah, Gott darf nicht zornig sein. Oh doch. Oh doch. Du willst keinen Gott haben, der nicht zornig ist gegen Sünde. So einen Gott willst du nicht. Und das weißt du ganz genau. Er ist zornig gegen Sünde. Was haben wir alles? Dieser Zorn hat Jesus für uns am Kreuz schon getragen. Er hat unsere Schuld am Kreuz schon genagelt. Und dann, was soll Gott tun, wenn Menschen diesen Ausweg völlig ignorieren, eben lästern dagegen und sagen, nein, Jesus will ich nicht, aber das, was ich will, ist Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust, Habsucht, Götzendienst. Das ist, was ich will. Jesus ist mir egal. Wie soll ein gerechter, liebevoller Gott, der seinen Sohn liebt, wie soll er damit umgehen? Lieber Sohn Jesus, geh hin und mein Wille ist, dass du für die Welt dein Leben aufgibst. Und Jesus sagt, gibt es einen anderen Weg, Vater? Wenn es einen anderen Weg gibt, dann lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Aber wenn nicht, dein Wille geschehe, nicht meinen. Und der Vater sagt, mein lieber Sohn, es gibt keinen anderen Weg. Tue das. Und Jesus steht auf und sagt, gehen wir hin. Und jetzt kommt ein Maxol aus der Welt und sagt, ja, den Jesus brauche ich ja gar nicht. Und Gott, der Vater, schaut den an und sagt, ja, passt schon, du brauchst ihn wirklich nicht. Komm schon rein im Himmel. Und der Jesus steht da und sagt, warte mal, wozu habe ich das Ganze jetzt gemacht? Wozu war das jetzt gut? Wozu war das notwendig, wenn du sowieso einfach alle zulässt und Sünde einfach gut heißt und sagst, passt schon? Wozu musste ich dafür sterben? Und das ist die Frage eigentlich, wenn man auch alle Weltreligionen betrachten, die Jesus nicht ehren und nicht im Mittelpunkt stellen. Wenn man sagt, Jesus ist ein Weg und alle anderen sind genauso gut einen Weg und wir nehmen einfach das, was für uns passt, dann ist die Frage, wozu musste Jesus sterben? Das war dann völlig unnötig, wenn du sowieso durch irgendeinen anderen Weg errettet werden kannst. Deswegen sagte Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Nur durch Jesus. So, Gott ist zornig, zu Recht, weil hier hat er in seinem Sohn den Ausweg geschafft. Er hat alles getan. Jesus hat alles für uns vollbracht am Kreuz. Und Menschen gehen trotzdem ihren eigenen Weg und lästern und dienen Götzen. Ja, Gott ist zornig. Er muss zornig sein, sonst würde er seinen eigenen Sohn keine Liebe zeigen. Er liebt Jesus und er liebt uns. Und du musst seinen Zorn nicht erleben. Du darfst eben, wie wir schon gesehen haben, errettet werden. Einfach indem du dieses Geschenk annimmst. So, um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Sünde der Ungehorsams, Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an. Da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, durch der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, noch Barbar, Sküte, Knecht, Freier, sondern alles und in allen Christus. Oh, jetzt sind wir wieder zu diesem Thema. Wer ist im Mittelpunkt? Christus. So, unser erster Punkt heute ist nicht schwierig. Gewisse irdische Gewohnheiten und Eigenschaften verhindern ein Leben zur Ehre des Herrn. Es verhindert diese Dinge. Es ist einfach so. Es geht nicht anders. Es ist nicht mit Jesus kompatibel. Also gewisse irdische Gewohnheiten und Eigenschaften. Dinge, die ich tue und Dinge, wie ich denke. Das ist eben, wenn man nach Droben sucht, wenn man danach trachtet, dann verändert man das, was ich denke und das, was ich auch tue. Ich habe neue Ziele. So, gewisse Dinge müssen weg. Das ist ja ganz normal. Das Leben dürfen wir bereinigen von Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust, Habsucht oder Götzendienst. Und du schaust diese Worte an und du sagst, okay, was ist das? Wir werden jetzt nicht jedes Wort bis zum letzten Detail ausführlich beschreiben, was das alles sein kann. Ich glaube, das ist ziemlich eindeutig, oder? Erstens Unzucht, ein Wort, das wir nicht so viel verwenden, aber das ist ein Wort, das beinhaltet alle möglichen Arten von sexuellen Sünden. Alle möglichen sexuellen Sünden. Unreinheit ist dann nicht diese Tat, sondern das, was dahinter steckt. Unreinheit ist das, was Unzucht eigentlich untermauert oder das dahin führt. Es ist eine Denkweise und eine Ausdrucksweise, die wirklich schmutzig ist. So schmutzige Witze ist das Kleinste davon. Es sind Menschen, die Männer oder Frauen, die, wenn sie eine andere Frau oder einen Mann sehen, das Erste, was im Kopf kommt, ist nicht, ah, ein Geschöpf Gottes, den ich Liebe zeigen soll, sondern, hey, ein Objekt, das ich ausnutzen kann. Vielleicht werde ich es mit meinen Augen ausnutzen. Vielleicht werde ich dann Geld irgendwie ausnutzen. Das ist kein Geschöpf Gottes, sondern meine Gedanken sind böse. Und das ist eigentlich das, was passiert ist vor dem Sinnflut, dass da steht, dass jeder Gedanke war nur böse. Jedes Sinnen im Herzen. Und Gott sagte, dieses gewalttätige Geschlecht, es gibt keine Hoffnung mehr, wir müssen neu anfangen. Er hat einen Sinnflut geschickt. Du überlegst diese Welt, wo wir sind, wie Menschen werden als Objekte betrachtet, nicht als Geschöpfe Gottes, als Wesen Gottes, die man lieben und dienen soll, sondern die man missbrauchen kann, um selbst vorwärts zu kommen. Leider heute sehen wir diese Dinge alle verbunden in unseren Unterhaltungsmedien und Online-Medien. Wir haben dann weiter Leidenschaft, was ist das? Emotionen beladene Verlangen nach etwas Unreines. Das ist dann wirklich so ein ich bin getrieben. Ich brauche das. Ich habe mal was Schreckliches erlebt, als ich jung war, im Dienst des Herrn in einer Gemeinde in den Vereinigten Staaten. Ich durfte in einem immer einmal im Monat zu einem Gefängnis hingehen, wo einfach viele verschiedene Verbrecher natürlich eingesperrt worden sind, Diebe bis hin zu sexuelle Straftäter. Und da war ein älterer Herr, der war sicher 60, aber der war eigentlich im Gefängnis wegen sexuelle Vergehen, kriminelles Aktivität. Und sein Strafe war dann eine, ich weiß nicht wie lange, aber es hat einen Ablauf gehabt. Und ich habe ihm dort, wir haben gepredigt, von Jesus erzählt. Und dann später, als er freigelassen wurde, habe ich diesen Mann in einem Art so wie Interspar-Geschäft ähnliches, das heißt Walmart, aber da war er davor. Und er schaute so komisch aus. Und ich bin hin so, oh, hallo, ich habe dich aus dem Gefängnis gekannt. Und er schaute mich so an und da war jemand mit ihm und sagt, bitte lass ihm Ruhe, gib ihm ein bisschen Abstand, er muss sich irgendwie hier beruhigen. Was war los? Sobald er wieder unter Menschen war, diese böse Gedanken, dieses Verlangen danach, er sieht Menschen als Objekte und er kann sich im Gedanken und in seinen Wünschen nicht beherrschen. Schlimm. Du sagst, boah, wie ist das, wie kommt es dazu? Das passiert nicht über Nacht. Aber dort geht's hin. Wenn man diese Dinge erstmals nicht unter die Herrschaft Christus bringt und dann zweitens als Christ sie nicht tötet. Das Wort ist tötet. Wir kommen noch zurück darauf. Aber Leidenschaft, das siehst du überall in dieser Welt. Oh, das muss ich haben. Jetzt muss ich Rache haben. Eine böse Leidenschaft danach, jemand anders zurückzuzahlen für böse Dinge, die sie gemacht haben. Es ist so wie ein Tunnelblick. Oh, das da ist so schlimm und wenn das nicht anders wird, aber schau die ganze Welt an. Schau Jesus an. Böse Lust. Man sehnt sich nach dem, was ausschließlich böse ist. Rache, Mord, Demütigung, Gewalt, Schmerz und Leid. Es gibt tatsächlich Menschen in dieser Welt, die Freude daran haben, dass andere Menschen leiden. Total kaputt innerlich. Habsucht. Götzen, das Götzendienst ist. Und du siehst das und denkst, okay, wow, okay, jetzt sind wir wirklich daran, wo wir alle sagen können, ja, das ist unsere westliche Welt. Habsucht ist Materialismus. Man will mehr, als was man hat und glaubt, dass Dinge uns zur Fülle, die Fülle des Lebens geben können. Noch dazu herrscht hier eine Denkweise, die sagt, ich vergleiche mich mit anderen Menschen. Und die haben so viel, die erleben so viel, ich will das auch. Wie der Mann, der heißt Forbes, der diesen Forbes-Zeitschrift gegründet hatte, war ein sehr reicher Mann, viele Häuser, also keine Ahnung, wie viele Autos und Motorräder er hatte. Materialistisch gesehen ganz hoch oben. Er wurde mal gefragt, wie viel Geld ist genug? Und was war seine Antwort? Ein Dollar mehr. Genau. Ein Dollar mehr ist genug. Okay, das heißt, es ist nie genug. Das ist Habsucht, das ist Götzendienst. Jetzt nicht falsch verstehen, es gibt reiche Christen. Das Wort verlangt nicht von uns, dass wir ein Armutsgelübde abgeben. Aber wozu nützen wir unser Geld? Wir dienen unser Geld nicht, wir beten das Geld nicht an, wir setzen das ein als Werkzeug für den Herrn. Und dafür werden wir auch dann eines Tages belohnt vor dem Herrn. Das ist eine Freude. So, diese Dinge, wir schauen das an und wir sagen, Jesus ist dafür gestorben am Kreuz. Er ist für solche Dinge und viele andere Dinge gestorben. Das ist, was mich eigentlich vor Gott sündig macht, unter allen anderen. Diese Dinge kann ich nicht einfach tolerieren in meinem Leben. Und weißt du, ich glaube nicht, dass wir jetzt gerade irgendwas Überraschendes gesehen haben. Ich meine, was würdet ihr denken? Würdet ihr mal eine Gemeinde besuchen? Und in dieser Gemeinde gibt es dann auch einen Pastor und du gehst dann im Büro von diesem Pastor ein und da an der Wand hat er einen Kalender hängen und da drauf sind nackte Frauen. Okay, und dann hat er auf dem Bildschirm laufen irgendein Serienfilm, wo der Mann mit irgendein stumpfes Messer oder Axt oder irgendwas andere Leute zermetzelt. Und er sagt, ja, ich habe gerade eine Pause gemacht und ich habe jetzt diesen Horrorfilm angeschaut. Und dann schaust du an und du merkst, also der wurde jetzt schon 5-mal verheiratet, geschieden, wieder geheiratet. Und jetzt wieder lebt er zusammen mit jemandem, der gar nicht mal seine Frau ist. Und du siehst, du gehst die ganze Liste durch und er tut das alles. Und dann schaut er dich an und sagt, weißt du, ja, Jesus hat mich freigemacht. Und du stellst dich, wovon? Wovon hat er dich freigemacht? Und vielleicht noch dazu spritzt er irgendwelche Heroin in seine Venen hinein. Und du sagst, ah, irgendwas hier passt mit Christus nicht zusammen. Wir müssen hier nicht lange reden und sagen, diese Dinge passen zu Jesus nicht. Warum ist es, dass so viele Leute Probleme haben mit Kirchen und so weiter? Weil sie manche dieser Dinge in ihren Reihen haben unter Priestern oder Pastoren und sie vertuschen das. Sie verstecken das. Sie tun, als ob es nicht passiert ist. Diese Dinge haben mit Christus nichts zu tun. Und die Bibel sagt, sollte sowas vorkommen in einer Gemeinde, 1. Korinther Kapitel 5, du vertuschst das nicht, du versteckst das nicht, du gehst das ganz direkt, offen, in Liebe, du rufst dazu auf, dass jemand Buße tut, dass da Reinigung vorkommt, dass da Wiederherstellung vorkommt und du stellst Christus im Mittelpunkt. So, liebe Geschwister, es ist nicht eine Sache oder eine Frage von Regeln, die wir einhalten müssen, oder? Es ist eine Frage, wen folgen wir nach? Wer steht im Mittelpunkt unseres Lebens? Wir entfernen aus unserem Leben Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Sagst, was? Ja, das ist nicht unser Ziel. So, da sind wir als Eltern immer wieder, werden auf der Probe gestellt. Warum? Weil unsere Kinder, und wir dürfen nicht hier selbstgerecht sein, wir waren genauso als Kinder, okay? Wir waren genauso. Was tun unsere Kinder? Sie wissen, wie man genau zur richtigen Zeit die richtigen Worte wählen kann, um uns wirklich zu stören. Du sagst, was, mein Kind? Nein, nie. Doch. Und wir lernen sehr viel über unser eigenes Herzen durch unsere Kinder, oder? Also ich schon. Also ich, oh Mann, was ist da in meinem Herzen? Wahnsinn. Hässliche Redensarten ist etwas, das wir besonders, wo wir aufpassen müssen. Wenn unsere Kinder an unsere Worte und an unsere Art und Weise, wie wir mit ihnen reden, nicht merken, dass wir sie lieb haben. Ich meine, wir müssen manchmal harte Worte sagen, keine Frage. Das ist ganz normal. Also wir müssen mal Nein sagen, oder? Das ist ganz normal. Aber wie sagen wir das? Was ist in unserem Herzen dafür? Was steckt dahinter? Ist es wie jemand, der mit vollem Mitleid hat, weißt du, ich verstehe, du kämpfst mit meiner Entscheidung, aber die Entscheidung ist Nein und ich werde mich nicht bewegen, weil ich dich lieb habe. Und du musst auch lernen, mal Nein zu verstehen. Oder, ja, ich habe einfach Nein gesagt und wenn du jetzt das nicht folgst, dann kriegst du eins auf den Deckel, okay? Jetzt. Das sind schon zwei Paar Schuhe, oder? Vielleicht ist Nein die richtige Antwort, aber wie tue ich das? Und jemand, der Jesus nachfolgt, überlegst dir, wie geht Jesus mit dir um? Lauert er über dich mit einem Hammer und sagt, okay, ich warte, bis Stern was falsch macht. Wenn Stern was falsch macht, dann kriegt er eins auf den Deckel. Oh, er schon wieder, boom! Oh. So erlebe ich Jesus nicht. Ja, er züchtigt und ja, er wirkt in unserem, aber er ist so langmütig. Und er ist so milde. Und manchmal kapiere ich endlich, was der Herr mir sagen will. Und dann denke ich mir, oh, wieso habe ich das nicht vorher gesehen? Wie kann ich so blind sein? Aber Herr, danke, dass du mich nicht vor 10 Jahren einfach jetzt nach Hause berufen hast oder irgendwas. Weißt du, du bist so gnädig. Das ist eine Herzenshaltung. So gehen wir miteinander und mit unseren Kindern, mit Geschwistern in der Gemeinde, mit Menschen grundsätzlich um. Und wie gesagt, es steht hier nicht irgendwas Einfaches, es steht hier tötet diese Dinge. Das Wort töten ist ein sehr starkes, starkes Wort. Es ist ein Wort, das heißt, bring es um, schalte es aus. Schneide es ab. Jesus sagte, wenn dein Arm dich zur Sünde verleitet, schneide es ab. Es ist besser, ohne einen Arm eben Königreich Gottes hineinzugehen, als mit einem Arm in der Hölle zu kommen. Verdammnis. Jetzt, Natürlich sagt, ist das eine Art Redewendung. Jesus will nicht, dass du und ich ohne einen Arm herumgehen. Aber das ist eine Erklärung, eine klare Aussage. Das Irdische, die Glieder auf Erden, sind nicht das Wichtigste. Er sagt, tötet eure Glieder. Römer 7 zeigt uns, dass dieser Körper, diese Glieder, diese irdisch orientierte Wesen, das wir haben, gewisse Schwächen hat, gewisse Neigungen hat, die wir unter der Herrschaft Jesu bringen sollen. Ist an und für sich eine intime Beziehung an sich mit einer Ehefrau Sünde vor Gott? Nein, das ist gut. Der Herr will, dass wir uns fortpflanzen. Aber was macht unser sündiges Herz? Es sagt, das möchte ich mit beliebig allen Menschen oder wenn auch immer ich will, das genießen. Und das wird dann kaputt gemacht. Es wird unrein gemacht. Ist Essen sündig? Ich glaube, wir alle brauchen Essen. Aber Völlerei, ich bete das Essen an, ist das Sünde? Ja, suche ich meine Freude im Essen? Ich meine, wir dürfen Essen ruhig genießen, aber wenn ich mein Essen anbeten tue, ist nicht gut. Geld verdienen, wie wir schon gesagt haben, es ist nicht Sünde, Geld zu haben, aber lebe ich, um das Geld zu verdienen? Manchmal muss man sogar als Christ überlegen, wie tue ich das und kann ich die himmlischen Ziele erreichen, wenn ich das so weitermache irdisch? Wo sind meine Prioritäten? Gott sagt eben Vers 6, um diese Dinge kommt der Zorn Gottes. Den Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Dieses Wort Söhne des Ungehorsams ist eine interessante Formulierung. Ungehorsam, es gibt mehrere Wörter auf Griechisch, das man wählen könnte. Manche sind einfach so direkte Rebellion. Ich gehe meinen Weg. Dieses hier ist aber eins, das mit Überzeugung und Autorität verbunden ist. Das heißt, jemand, der König ist, der Herr ist, teilt etwas mit und seine Untergeordneten schauen und hören das an und sagen, na, mache ich nicht. Lass mich nicht überzeugen. Folge ich nicht nach. Die sind nicht bereit zuzuhören und zu folgen. Und das passt auch zu Gott wunderbar, oder? Gott lässt uns nicht ohne seine Offenbarung hier auf Erden zurück. Durch die Natur, durch sein Wort spricht er die ganze Welt an. Er ruft uns dazu auf, folge mir nach, nimm Jesus Christus an, lass dich versöhnen mit Gott. Was tun wir damit? Wie viele Menschen in Europa zumindest kennen den Namen Jesus nicht? Aber wie viele, die diesen Namen mal gehört haben, haben sich die Frage gestellt, was und wer genau ist dieser Jesus? Was steht wirklich im Wort Gottes über ihn? Und machen sich dann auf den Weg, um das zu verstehen. Die meisten, wegen natürlich verschiedener Gründe, sagen einfach, ah, das ist von vergangenen Jahren und Jahrhunderten, das brauche ich gar nicht. Sie denken nicht darüber nach. Römer 1 sagt, das ist das Problem. Gott hat sich offenbart, klar und deutlich. Aber die Menschen denken nicht darüber nach, sondern machen sich ihren eigenen Götzen. Statt den Schöpfer anzubeten, beten sie die Schöpfung an. Und das ist, was wir heute in dieser Welt überall sehen. Wir betrachten das und sagen, okay, Söhne des Ungehorsams, Menschen, die hören, aber ablehnen. Und Gottes Zorn sagt, das geht nicht. So, du nennst dich aber Christ. Du sagst, ich bin ein Nachfolger Jesu. Lebe ich wie Jesus oder wie die Menschen, die Jesus ablehnen? Und das entsteht aus meinem Herzen. Was ist meine Orientierung? Zweitens und letztens, das neue Leben in Christus beginnt den Prozess der christlichen Veränderung. Du sagst, ja, ich sehe das und ich will das, aber ich merke, was für ein Kampf das ist. Ja, Römer 7 und Römer 8. Römer 8 sagt, du kannst das und du schaffst das in Kraft des Geistes, nicht in eigener Kraft. Aber es gibt keine Sünde, es gibt nichts, das dich beherrscht, das stärker ist als der Geist Gottes in dir. Lerne, wie das ist, in seiner Kraft zu leben und in seiner Freude. Lies mal Galater 5 und die Werke des Fleisches, und dann vergleich sie mit die Frucht des Geistes. Und dann stell die Frage, was erlebe ich in meinem Herzen? Was erlebe ich in meinem Leben? Und dann weißt du circa, ob du im Fleisch lebst in gewissen Bereichen oder in der Kraft des Herrn. Wir sehen hier in den Versen 9, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, noch Barbar, noch Sküte, Knecht, Freier, sondern alles und in allem Christus. Vielleicht darf ich das ein bisschen übersetzen. Was sagt er hier, wenn er von Beschneidung, Unbeschneidung, Grieche, Jude, Barbar, Sküte. Kennst du einen Barbar? Hast du einen Nachbar, der ein Barbar ist? Also, ja, ich schon. Also, wer sind Barbaren? Wer sind die Sküten? Also sagst, was ist das jetzt? Aber überlegst dir, das ist gar nicht so kompliziert. Also Rasse, Rituale, Bildung, sozialer Stand, alles unbedeutend. Wo kommst du her? Jesus sagt, Adam, okay, Noah, okay. Das heißt, ich bin Mensch, genau wie alle anderen Menschen sind. Rasse vor Gott, ich hab dich lieb. Jesus ist für dich gestorben. Okay, was gibt's noch? Barbar oder Sküte? Diese Ungebildeten, die nicht auf der gleichen Stand sind wie wir. Nein, das ist unbedeutend. Bildung, Rituale, beschnitten, unbeschnitten. Ich habe diese äußerlichen Dinge gemacht und andere nicht. Ich bin besser oder ich bin nicht. Nein. Worum dreht sich? Jesus, Christus. Wenn er im Mittelpunkt steht, wenn Christus im Mittelpunkt steht, dann erleben wir tatsächlich diese Realität. Den alten Menschen haben wir ausgezogen. Wir sind in Christus. Wir haben einen Tausch gemacht. Christus hat das ermöglicht mit seiner Handlungen, wie er lebt. Sein Herz hat sich verändert, alles ist neu geworden, sagt 2. Korinther 5. Und jetzt das neue Herz verändert das Benehmen. Lies mal Epheser 4, 17 bis 19, da liest du, wie jemand, der ohne Christus ist, eigentlich verfinstert ist in seinem Verstand. Aber Christus dann bringt Licht ins Leben hinein. Den neuen Mensch haben wir angezogen in Christus. Das ist, was heißt, an ihn zu glauben. Herr, ich nehme dich an und lehne Sünde und mich selbst ab. Ja? Und da ist dann eine erneuerte Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Du lernst dann zunehmend mehr und mehr, was das bedeutet, dass du jetzt in Christus bist. Und das ist dann wunderschön. Wo Christus alles in allem ist. Rasse, Rituale, Bildung, sozialer Stand, alle diese Dinge sind unbedeutend. In Christus sind wir zur Fülle gebracht. Punkt. So, du schaust Jesus an und merkst, wie wunderschön er ist. Und dann schaust du diese Dinge an, die wir ablegen oder töten sollen und sagst, naja, eigentlich Lügen möchte ich schon weiter behalten. Echt? Hast du die Herrlichkeit Jesu gesehen? Weißt du, der Unterschied. Möchtest du belogen werden? Ah ja, na das nicht, das nicht. Aber die Notlüge ist schon manchmal sehr praktisch. Wirklich? Braucht man das wirklich? Kannst du dich nicht auf Jesus verlassen, statt auf eine Notlüge? Wer ist stärker? Also du schaust das an und sagst, okay, Wut, Bosheit, Lästerung. Ja, aber du weißt, ich bin berechtigt. Ich bin berechtigt. Du weißt ja gar nicht, was mein böser Nachbar, der ist richtig ein Barbar. Also du weißt gar nicht, was mein Nachbar gemacht hat. Ich muss böse sein, sonst hat er mich ausgenutzt. Okay, wirklich? So überwindet man das, was böse ist? Römer 12. Lasst euch nicht vom Bösen überwinden, sondern überwindet das Böse mit mehr Bösem. Nein, mit das, was gut ist, mit Liebe. Du kannst niemals was überwinden, indem du mehr vom Gleichen hinzugibst. Es muss was Neues sein, was anders sein. Irgendjemand muss der Erwachsene sein, der sagt, weißt du was, du kannst mich anschreien, du kannst mich böse Namen nennen, das machen meine Kinder auch, ich bin das gewohnt, aber verstehe etwas, ich habe dich lieb. Und du bringst mich nicht aus meiner Fassung. Warum? Weil Jesus mich lieb hat. Ich bin in Christus voll und erfüllt. Er ist meine Freude. Er gibt mir, was ich brauche. Mein Leben dreht sich um ihn. Und wie ich mit dir umgehe, zeigt, ob ich ihn ehre oder nicht. Das ist mein Leben. Das ist dann jemand, der das sucht, was droben ist, oder? Der trachtet nach dem, was droben ist. Er sieht in alle diese Situationen eine Möglichkeit, Jesus zu verherrlichen, Jesus herzuzeigen. Er sieht nicht eine Möglichkeit, um sich selbst zu verteidigen. Wer bin ich? Eigentlich verdiene ich viel Schlimmeres. Jesus gibt mir Gnade. In Christus sind wir tatsächlich zur Fülle gebracht. Gehen wir zurück zu, damit schließen wir auch ab, zu dieser Frage der Kindererziehung und in der Gemeinde. Wenn unsere Kinder uns das Leben beobachten, die wir als Erwachsene haben, und betrachte es auch so, vielleicht sagst du, ich habe ja gar keine Kinder. Okay, aber die Kinder auch in unserer Gemeinde betrachten dein Leben. Ja? Was sehen sie da? Information, das wunderbar dargestellt werden kann. Ich meine, man kann wunderbar erklären, wer Jesus ist, was er getan hat, was in der Bibel steht. Und dann schauen sie uns an, okay, wie gehen die um, wenn sie Stress haben? Wie gehen sie damit um? Was kommt aus dem Herzen heraus, wenn es mal richtig zugeht? Sie können wunderbar über Jesus reden, aber jetzt, wo ist die praktische Wirkung? Was bringt das eigentlich? Wo ist der Unterschied zwischen Mama und Papa oder Bruder XY in der Gemeinde und mein ungläubiger Nachbar, wenn die unter Stress stehen? Und jeder von uns sagt, okay, Herr, Hilfe. Aber das ist das Ziel, Herr, dass wenn wir unter Stress stehen, dass aus unser Herzen sprudelt lebendiges Wasser. Und wer ist dieses lebendige Wasser? Wer ist diese Kraft? Wer ist diese Quelle? Es ist nicht wir. Es ist der Geist Gottes, der in uns wirkt, weil wir uns auf Jesus verlassen, ganz und gar, und weil wir ihn lieben. Und wenn unsere Kinder nach Hause gehen, merken sie ja, Mama und Papa sind nicht perfekt. Das gibt's nicht. Aber wenn sie Fehler machen, wenn sie sündigen, die bringen das in Ordnung. Und Mama und Papa haben einander lieb. Bei uns herrscht nicht Streit und Chaos zu Hause. Bei uns herrscht Liebe. Ja, manchmal Meinungsunterschiede, aber Liebe herrscht bei uns. Es ist ein geborgener Zustand, den ich habe. Meine Eltern sind echt lieb. Manchmal mag ich nicht, was sie tun. Aber die sind lieb. Ist das möglich? Oder rede ich von irgendwelchen Schlaraffenländern hier? Kann man das erreichen? Ist es möglich? Durch wen? Christus, durch Jesus. Wenn er wirklich der Herrscher ist in unserem Leben, wenn wir ihn suchen und uns ihn unterordnen. So, hier haben wir nicht eine Liste, weißt du, es ist eine Möglichkeit. Also willst du wirklich, also weißt du, mein Ziel als Familie ist, dass so bei uns zu Hause ist Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust, Habsucht, Götzendienst, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten und Zorn. Das ist, was ich eigentlich möchte in meiner Familie. Gibt es ungläubige Leute, die das wollen? Ich glaube nicht, meistens nicht. Jesus gibt uns aber die Kraft, die Möglichkeit, die Fähigkeit in seiner Kraft, diese Dinge zu überwinden. So, ganz kurz. Erstens, was ist deine Orientierung? Womit identifizierst du dich? Mit Christus oder mit was anderes? Was anderem. Also Christus ist der Einzige, der dir die Fülle des Lebens geben kann. So viele Leute heute sind völlig verwirrt, was Orientierung und Identität angeht, wo ganz normale Dinge sogar verleugnet werden. Sie nicht mal wissen, welchen Geschlecht sie haben. Jesus gibt uns Orientierung, die felsenfest ist. Du bist kein Zufallsprodukt. Gott kennt dich, Gott liebt dich, Gott hat dich geschaffen, so wie du bist, und er will, dass du ihn kennst. Du kannst Freiheit haben in ihm. Und was sollst du mit deinem Leben dann tun? Was soll verschwinden aus deinem Leben? Wenn du so eine Predigt anhörst und du merkst, ich habe die Möglichkeit, Jesus zu ehren in allem, was ich tue, was spricht der Geist Gottes in deinem Leben an? Was sagt er? Hey du, das war's für dich. Ich will nicht einfach, dass du äußerlich mich nachfolgst und viel in deinem Kopf reinstopfst. Ich will dein Herz. Was gibst du mir? Was gehört nicht in deinem Leben, weil es mir nicht ehrt? Weil es meine Ehre nicht entspricht, mein Charakter nicht entspricht. Was soll aus deinem Leben verschwinden? Und du sagst ja gar nichts. Ich bin Christus pur. Wenn man es so sagt, also ich habe Dinge, wogegen ich kämpfe und wo ich sage, Herr, das will ich nicht in meinem Leben. Jeder hat das. Wenn du sowas hörst und Gott macht dich aufmerksam auf etwas, was tust du? Oh, nein. Oder danke, Herr. Ja, danke. Ich will. Vielleicht ist es was ganz Einfaches, wie du mit anderen Menschen redest, wenn es dir nicht gut geht. Du sagst, aber das ist eine Kleinigkeit, das macht jeder. Mach keine Ausreden, bitte. Mach keine Ausreden. Gib das dem Herrn ab und sag, Herr, bitte hilf mir. Ich will, dass mein Leben dir zur Ehre geführt wird. Lass uns nicht nur darüber reden, wie wunderschön Christus ist und wie herrlich seine Gnade ist und wie wunderbar die Fülle des Lebens ist in Christus und wirklich unsere Information verbreiten bis zum geht nicht mehr und dann einfach so leben wie die Welt. Das passt nicht zusammen. Lass uns diese Wahrheit, die wir kennen, tatsächlich in uns tief sitzen, damit die Wahrheit uns befreit. Jesus sagte uns das. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Erstmals von der Sündenschuld, aber dann zweitens von der Herrschaft der Sünde in deinem Leben. Nimm Jesus ganz an, in allem in deinem Leben. Lass uns beten. Vater, jeder von uns braucht diese Stelle. Das sind nicht meine Worte. Diese Worte habe ich auch nicht persönlich heute ausgesucht. Wir gehen einfach durch dieses Buch durch und die sind heute dran gewesen. Das ist deine Offenbarung. Das ist dein Appell an uns. Und wir dürfen im Glauben diese Botschaft, dieser Aufruf persönlich annehmen. Herr, vergib uns. Wie oft haben wir versucht, und tun wir in unserer eigenen Kraft Dinge, die dir nicht ehren. Und dann haben wir irgendeine Erklärung, irgendeine Ausrede, irgendeine Begründung, warum es anders nicht geht. Und dabei verschwenden wir kostbare Zeit. Herr, vergib uns. Herr, gib uns Mut und Klarheit, eben ehrlich und demütig mit unseren eigenen Herzen umzugehen und vorwärts zu gehen im Glauben, nicht Stillstand zu erleben, nicht rückwärts zu gehen, sondern vorwärts im Glauben. Gewisse Dinge, die dir nicht ehren, dass wir keine Kompromisse machen, sondern wirklich sie aus unserem Leben entfernen, sie umbringen sozusagen, sie ablegen. Warum? Weil wir in Christus neu sind. Wir wollen so leben. Das ist, wonach wir trachten. Das ist, wonach wir suchen. Wir loben dich dafür, Herr. So, Herr, in unserer Gemeinde beten wir und bitten wir auch, dass du Sünde aufdeckst, dass wir nicht einfach in unsere Sünden lange leben können, sondern dass du Aufmerksamkeit darauf bringst, dass du in Liebe diese Dinge ansprichst und veränderst und dass wir wirklich rein als Gemeinde sind, rein als Menschen in Christus, die wirklich dir nachfolgen mit unserem ganzen Herzen. So, wir loben dich und danken dir im Namen Jesu. Amen. Amen.